So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge One on One. Mein Name ist Till Uhrig und hier unterhalte ich mich so grob alle zwei Wochen mit den interessantesten Menschen aus der Welt der Agenturen und des Marketings. Und eine davon ist Anima Ramakas. War schon mal hier zu Gast. Da hieß sie noch Anima Döring. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und wir wollen es heute mal über Social Media unterhalten, denn da gibt es einiges zu sagen, finde ich gerade. Denn was man feststellen kann, ist, dass Social Media gerade, ich will sagen, so eine Art Sättigung vielleicht erreicht hat. Mhm. Für manche Leute auch irgendwie definitiv einen schlechten Beigeschmack mittlerweile hat. Mhm. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Marken und wie sie sozusagen sich auf Social Media verhalten. Und das Ganze wollen wir heute mal so ein bisschen durchdeklinieren und besprechen und wie es uns damit geht. Bevor wir anfangen, will ich aber einen Clip einspielen von einem Content Creator namens Tom Fell auf Instagram, der sehr gut, finde ich, zusammenfasst, wie sich Social Media für mich gerade anfühlt.
Everything is content. Social media companies have made these apps more addictive than ever by letting everything go viral and making it all worthy of your attention. Our constant need for stimulation has lowered the bar of what we consider watchable. AI-generated voiceovers and B-roll are only going to make things worse. We're throwing everything at the wall, and everything's sticking. Walking to the gym? That's hashtag content. Film yourself sobbing in your car? That's hashtag content. Build a following on social media by telling other people how to build a following on social media by telling other people how to build a following on social media. That's hashtag content. Make one viral video, then make parts 2 through 10 delving into the making of that viral video, then get stuck making that same viral video for the rest of your sad existence. That's hashtag content.
Yeah.
Everything is hashtag content.
Everything is viral. Yeah. Ich finde, er macht da den totalen Punkt. Also was er ja sagt, ist, es ist alles unglaublich aufgeregt. Mhm. Es geht total um Viralität. Mhm. Content wird rausgepumpt ohne Ende. Und da ist die totale Überforderung da quasi. Geht dir das auch so?
Ja, also nicht nur jetzt als mir, als Privatperson, die ja auch Userin ist, sondern auch als jemand, der das Ganze von außen betrachtet. Es ist einfach viel, was da draußen ist. Die Masse an Content, die rausgeht, ist überwältigend. Mhm. Die Anzahl auch der Plattformen, die neu entstehen, ist total spannend. Und die Sättigung, die er anspricht in dem Video und die du ja auch eingehend angesprochen hast, die sehen wir auch total in den Zahlen mittlerweile. Mhm. Also wenn wir uns anschauen, wie lange User täglich beispielsweise online sind, sehen wir eigentlich bei all den Plattformen, selbst bei dem Giganten und bei dem Wunderkind TikTok, dass das seit einigen Jahren und einigen Monaten komplett stagnierend. Also die Online-Zahlen, die Anzahl der Minuten, die ein User pro Tag online ist auf den Plattformen, die gehen nicht mehr so stark hoch, wie sie in den letzten Jahren war.
Der Tag ist halt auch einfach voll, oder?
Abgesehen davon, ja. Also ich glaube, bei TikTok sind wir jetzt irgendwie so bei 50 Minuten pro Tag im Durchschnitt. In Deutschland, das ist eine Menge. Und dann kommen ja noch die anderen Giganten, ne, wie Instagram und Facebook, Pinterest hinzu. Und da sehen wir, dass die Zahlen einfach langsam flach werden.
Ja, und also nicht nur das, also ist interessant, dass es sozusagen auch tatsächlich nachweisbar ist, ne? dass es irgendwie stagniert, weil ich glaube, vielen geht es so, dass es auch so ein Bauchgefühl ist. Wir haben irgendwie einen Punkt erreicht, wo es irgendwie gar nicht, wo man gar nicht mehr konsumieren kann, irgendwie gar nicht mehr Content konsumieren kann und wo ja auch viele Leute versuchen, einen Umgang damit zu finden. Wie gehst du mit Social Media um? Hast du da irgendwie, setzt du dir irgendwelche Limitierungen oder?
Ja, so, ja? Tatsächlich, ich bin Apple-User und das iPhone hatte diese wunderbare Funktion, dass du nach einer bestimmten Zeit einen Timer einsetzen kannst, wo dann das iPhone dir sozusagen eine Nachricht schickt, hey, du bist jetzt schon über dein Limit online, willst du noch länger online bleiben? Aber ich muss sagen, dass ich einfach immer wieder auf den Knopf drücke, wo ich dann länger in den Plattformen bin. Aber ich persönlich versuche das auch zu minimieren, weil ja jeder auch sicherlich dieses Gefühl irgendwann kennt, wenn du da 50 Minuten durch TikTok gescrollt hast, bist du einfach Matsche im Kopf. Ja. Du kannst einfach nicht mehr. Und auch diese Diversität von irgendwie ganz furchtbaren, traurigen Nachrichten bis hin zu DIYs, bis hin zu Rezepten, bis hin zu K-Pop, das ist ja eine Masse auch an verschiedenen Content, das kannst du ja alles gar nicht verarbeiten so schnell.
Ja, bei mir ist es so, ich habe mir diese OneSec-App installiert. Mhm. Wer den Podcast aufmerksam verfolgt, Sebastian Galler, der Gründer von Agentur Boomer, hat davon erzählt, das habe ich mir jetzt mittlerweile auch gemacht. Das heißt, es ist so eine App, die, bevor du Social Media aufmachst, geht so ein Bildschirm hoch und der sagt, atme mal kurz durch und der ist so 10 Sekunden lang. Ja. Und das verhindert so, bei mir tatsächlich so 50% so der Impuls des Impulsnutzens.
Wow.
Also dieses, du stehst kurz rum, was machst du, holst dein Handy raus, schaust auf Instagram, weil du dann immer so, ich glaube, es sind nur 10 Sekunden oder so.
Ja.
Aber die fühlen sich an wie so eine Ewigkeit, dass du halt ins Nachdenken kommst. So, willst du es eigentlich wirklich gerade auf Social Media gehen oder hast du gerade einfach nur, ist das nur ein Impuls?
Mhm.
Und das verhindert bei mir tatsächlich so 50% der Fälle.
Mhm.
Ich habe aber dadurch eine ganz neue Art des Schamgefühls entdeckt. Nämlich so quasi erwischt beim Achtsamkeitsbetrug. So, weißt du, also, dass du machst irgendwo in der Öffentlichkeit dein Handy auf und willst kurz auf Instagram gehen und Reels gucken oder TikTok gucken.
Mhm.
Das ist ja manchmal eh schon peinlich genug, dass dann die Leute denken, jetzt hat er nichts zu tun, jetzt ist ihm langweilig, jetzt guckt er Reels oder so. Aber dann öffnet sich dieser Screen, so, das ist so ein bunter Screen, der so aufgeht.
Ja.
Und der sagt so, atme mal kurz durch. Und dann denkst du, okay, das ist mir so ein bisschen peinlich in der Öffentlichkeit von wegen, du schaffst nur nicht mal dich zu beherrschen. Und was dann doppelt peinlich ist, ist, wenn du den dann wegmachst und dann doch wieder.
Boah, das ist genial. Wir brauchen Technik, um uns von der Technik abzuhalten.
Ja, genau. Aber lass mal so ein bisschen da ein bisschen näher hingucken, wieso das eigentlich so ist.
Mhm.
Also was glaubst du, wieso ist denn das so schlimm geworden? Wieso ist das so viel geworden, so groß geworden?
Ja, ich glaube, das hat tatsächlich mit dieser Content-Flut zu tun. Also nicht nur der gesellschaftliche Diskurs über die Auswirkungen von Social Media, sondern ja auch die Forschung bewegt sich da immer mehr hin, dass man mal wirklich guckt, was passiert denn eigentlich gerade mit jungen Menschen, wenn die da die ganze Zeit am Handy hängen und diesen ja teilweise sehr gefakten Content sehen. Wir sind ja im Prinzip wie so eine Art kleine Petrischale, die gesamte Gesellschaft im Moment, was den Umgang mit Social Media angeht.
Ja.
Ich glaube, das hat damit einfach was zu tun. Wir spüren, dass wir an eine Grenze kommen mit diesem Content. Wir haben es halt noch nicht realisiert, weil natürlich diese Plattformen bewusst ja auch vom Design her süchtig machen.
Ja.
Das ganze Dopamin, was ausgeschüttet wird, das ist ja nicht ohne Hintergrund. Das machen die Plattformen ja schon auch bewusst. Und ich glaube, wir spüren, dass wir eine Sättigung erreicht haben. Wir haben sie aber noch nicht vielleicht für uns umgesetzt.
Und es ist natürlich auch so die TikTokisierung einfach das Content. Ich glaube, diese krass angezogene Schraube, die ist eigentlich erst so extrem, seit es irgendwie TikTok und die Kurzvideos gibt. Und das hat ja auch technische Gründe, ne? Also es hat ja auch einfach den Algorithmus der Plattform verändert, wie mit Content umgegangen wird.
Genau, ich glaube, das ist vielleicht der zweite große Turning Point, dass Algorithmen jetzt nicht mehr Follower-basiert sind, was ja früher irgendwie auch mal so der Ursprungsgedanke von Facebook war. Ich folge jemandem und dann bleibe ich up to date, was halt in seinem Leben abgeht.
Mhm.
Der Instagram-Algorithmus war dann lange auch so. Und TikTok ist dann reingegangen mit einem interestbasierten Algorithmus. Ich bekomme mehr von dem Content, mit dem ich vorher interagiert habe. Und weil das eben natürlich logischerweise noch sichtbarer macht, noch süchtiger macht, genau, ziehen halt die anderen Plattformen nach.
Mhm, genau. Also interest-based, um das nochmal kurz zu sagen, vorher war es quasi der Social Graph, dass du, wem du folgst, das war wichtiger als für was du dich interessierst. Mhm. Und jetzt ist es so, sozusagen, für was du dich interessierst, ist viel wichtiger als wem du folgst. Und man kann es ja beobachten, man kann TikTok, mittlerweile auch Reels, aber vor allem TikTok extrem gut nutzen, ohne überhaupt jemandem zu folgen.
Total.
Also bei mir ist es so, ich habe dieses ganze, wem folge ich jetzt auf TikTok, gar eigentlich übersprungen sozusagen.
Mhm.
Und nach so 2 Wochen TikTok-Use hat sich der Algorithmus so auf mich eingependelt, dass es wunderbar funktioniert, in Anführungszeichen wunderbar funktioniert, mir neue Dinge zu servieren, so ohne dass wir überhaupt jemandem folgen müssen.
Ja. Das ist natürlich auch besser für die ganze Werbeaussteuerung von diesen Plattformen, ne? Wenn die Plattformen möchten ja auch sozusagen Zeit an ihre Kunden verkaufen.
Ja.
Und wenn eine Plattform genau weiß, was du magst, macht es das Targeting ja irgendwie besser.
Mhm.
Oder das Verkaufsargument in Richtung der Kunden. Ein Automobilkunde möchte natürlich nur, dass sein Content ausgespielt wird, in erster Linie an Leute, die da auch ein Interesse haben.
Mhm.
Und deswegen ist dieser interest-basierte Algorithmus für die Plattform auch viel lukrativer sozusagen.
Mhm. Aber es hat noch andere Auswirkungen. Also es hat, glaube ich, irgendwie 2 andere Auswirkungen, finde ich. Das eine ist, auf TikTok noch extremer als auf Instagram, so eine ganz krasse Passivität.
Ja.
Also, dass du einfach nichts mehr machen musst. Dass du, weil du ja nicht mal mehr liken musst, klar, das hat auch eine Auswirkung, aber du musst es ja nicht mehr tun, weil es einfach durch das Swipen und durch die Watchtime, die du den einzelnen Elementen gibst, das dich schon so gut lesen kann, dass du ja gar niemandem mehr folgst und deshalb voll passiv bist und es dann irgendwie ja gar nicht mehr so richtig Social Media genannt werden kann eigentlich, oder?
Das ist eine interessante These. also ja, es ist im Prinzip wie so eine Art neues TV. Da gebe ich dir schon auch recht. Deswegen sagt man ja auch, dass eigentlich die neuen Social-Media-Plattformen wie eben TikTok oder der Instagram-Reels-Bereich eher mit so Streaming-Anbietern wie Netflix konkurrieren um deine Zeit. Weniger als mit anderen sozialen Plattformen wie LinkedIn oder Facebook. Ich glaube, man kann es so sehen, dass Social Media vielleicht immer passiver wird. Gleichzeitig finde ich, ist dann aber die Interaktion, die stattfindet.
Mhm.
Also du kannst ja auch trotzdem auf TikTok Leuten folgen. Ja. Du kannst ja auch trotzdem Kommentare schreiben, Likes, die Sachen versenden. Dass die natürlich umso wertvoller werden in so einem Umfeld.
Ja, und es ist ja tatsächlich so, das sagt ja auch der Instagram-Chef, dass die Shares zum Beispiel eigentlich einen größten Value haben mittlerweile. Das heißt, Shares pro Reach quasi ist der wichtigste Koeffizient, um Content irgendwie groß werden zu lassen, viral gegen die Durchdringung irgendwie zu gewährleisten. Und übrigens fand ich auch interessant, Hashtags, von wegen Hashtag Content, Hashtags haben auf Instagram eigentlich gar keine Bedeutung mehr. Oder nur eine sehr geringe Bedeutung. Auf jeden Fall ist keine Bedeutung mehr. Danach wird einfach nicht mehr gemessen. War mir auch nicht so klar, dass Hashtag eigentlich, dass man das gar nicht mehr braucht.
Nö, braucht man tatsächlich nicht. Wir machen das manchmal gerne bei Kampagnen, weil du dann den Content tatsächlich besser filtern kannst.
Genau, kannst dann suchen, ne? Ja, genau.
Genau, aber User nutzen es eigentlich nicht mehr. Der Algorithmus braucht ja auch diese Hashtags nicht mehr, um Content in bestimmte Areale zu filtern, weil mittlerweile die Copies gelesen werden, das Bild gelesen wird, das Voiceover gelesen wird. Also der Algorithmus braucht die Hashtags nicht mehr.
Wenn jetzt aber der Follow nicht mehr viel wert ist, dann bedeutet es ja auch auf der anderen Seite, dass, und darüber klagen ja auch ganz viele Creator, jetzt ob branded oder nicht branded sozusagen, dass sie ihre Leute nicht mehr einfach so erreichen. Ne? Mhm. Also dass sozusagen du, obwohl du sehr viele Follower vielleicht hast, ein großes Following hast, dass das nicht bedeutet, dass du mit deinem Content zu den Leuten durchdringst, die dir folgen.
Genau, und es wird halt schwieriger, die Community, die man sich so ganz sachte aufgebaut hat über den sozialen Medien, es wird schwieriger, die auch wirklich dauerhaft und langfristig zu unterhalten.
Mhm.
Eben weil alles so interestbasiert ist und ich mit dem einen Post, das sehen wir auch tatsächlich in unseren Reportings, mit dem einen Post spreche ich 45% meiner Follower an, mit dem nächsten nur noch 12.
Mhm.
Und wenn du eben sagst, du möchtest gerne trotzdem mit deinen loyalsten Fans irgendwie regelmäßigen Kontakt haben und die an dich weiterhin binden, ist es natürlich in so einem Umfeld umso schwieriger.
Und noch ein anderer Effekt, den ich festgestellt habe, ist, ich weiß nicht, ob das eine generelle Aussagekraft hat, aber dir schickt jemand was oder du schickst jemand was und die Antwort ist, ja, kenne ich schon.
Ja.
Du hast das Gefühl, dass alle den gleichen Scheiß gucken.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass das eben durch diese Beförderung von Viralitätsmechanismen kommt, dass halt, dass du eigentlich quasi nur noch viralen Content siehst sozusagen. Also nur noch Content, der richtig groß geworden ist. Glaubst du, das stimmt?
Also das beobachte ich auch, dass ich immer wieder auch die gleiche Ästhetik sehe von Creatoren. Immer wieder auch so die gleichen Trendumsetzungen, die dann teilweise irgendwie mal einen lustigen Twist haben, teilweise einen langweiligen Twist. Ich glaube, das ist eher so eine Art Coping-Strategie, mit diesem Algorithmus umzugehen. Also Creator und auch wir Marken, wir versuchen halt Wege zu finden, oder Agenturen, die für Marken arbeiten, versuchen Wege zu finden, trotzdem gut durchzudringen zu unseren Leuten, die sich per se erstmal für uns interessieren. Ja, aber das Gefühl habe ich auch, dass es irgendwie alles einheitlicher geworden ist und mehr Vanilla und mehr halt so ein Einheitsbrei, wenn man irgendwie versucht halt, diesen Algorithmus auszutricksen oder dem Algorithmus das zu geben, was er halt möglichst vielen Leuten irgendwie erstmal ausspuckt. Ja, das beobachte ich auch, wenn ich auf den Profilen aktiv bin, bis dann natürlich mein iPhone mir sagt, nach 15 Minuten nicht so rausgeht. Und ich finde, daran lässt sich irgendwie auch eine ganz gute Diskussion losstarten, was denn jetzt irgendwie wichtiger für mich ist strategisch, wenn ich auf Social Media Plattformen unterwegs bin. Sollte ich eine Strategie fahren, die komplett einfach nur auf blinde Reichweite geht. Ja. Ist mir egal, wer mich sieht. Ist mir auch egal, was die Leute dabei finden. Hauptsache, sie sehen mich möglichst, Hauptsache, möglichst viele Leute sehen mich. Mhm. Oder ob es nicht auch schlau ist, teilweise eben eine Strategie zu fahren, die nicht so auf dieses, auf diese Markenbekanntheit einzahlt, gemessen durch Reach, sondern dann eher auf eine, auf den Aufbau einer Markenbeziehung, mhm, die sich dann auch eher an sowas wie Engagement messen lässt oder an DMs, die gesendet werden oder an, mhm, einen etwas tieferen Kontakt. Mhm. Das finde ich ganz interessant.
Es scheint ja auch diese Sehnsucht nach, nach Social, also sozusagen nach sozialem Kontakt oder, mhm, zumindest parasozialer Beziehung, ja, irgendwie, die scheint ja schon da zu sein. Also das wäre jetzt mal eine These, dass man sich ja überlegen könnte, wenn jetzt die großen sozialen Kanäle eigentlich immer passiver werden, nur noch nach Viralität gehen und eigentlich mehr Fernsehen werden sozusagen, suchen sich die Leute eventuell Nischen, andere Netzwerke, andere Bereiche, wo sie wieder mit ihrem kleinen Kreis in Kontakt treten können. Ja. Lässt sich das eigentlich irgendwie nachweisen, belegen, dass das so ist, dass die Leute andere Kontaktplattformen suchen?
Mhm. Ja, total. Also Plattformen wie jetzt BeReal sind ja auch hier, mhm, mittlerweile ein Begriff. Da finde ich, lässt sich das sehr gut beweisen, dass die Menschen eben nicht nur irgendwie Content-Flut müde sind oder Social Media müde, mhm, sondern auch müde sind, was diesen unfassbar glossy Content, den dann manche Marken ja immer noch machen auf den Plattformen, ja, das einfach für sich identifiziert haben als Lüge. Mhm. Das ist nicht echt und darauf habe ich keine Lust mehr. Wenn ich mit Leuten in Kontakt bin, dann will ich den Real Shit, der auch, mhm, unschön aussehen kann, der ehrlich ist, der auch meine Lebensrealität widerspiegelt. Und das, finde ich, sieht man ganz gut an so einem Anstieg wie BeReal. Mhm. BeReal hat natürlich, was die Masse angeht oder das Volumen an Usern angeht, noch nicht ansatzweise das zu bieten, was jetzt Meta hat. Aber die Steigerung der Monthly Active User ist auf jeden Fall höher. Mhm. Und auch die Steigerung der Anmeldezahlen. Mhm. Wie es im Vergleich dazu bei Meta, sowohl was die Monthly Active User angeht, als auch was die tatsächliche Media-Reichweite angeht, also die Paid-Reichweite, die Facebook bieten kann, sehen wir, dass die ebenfalls stagniert, so seit Oktober 2022, mhm, was sie die Jahre davor nie gemacht hat.
Das heißt, bei den großen Plattformen bisschen Stagnation, mhm, und tatsächlich bei den kleinen Plattformen, die wieder einen kleineren Kreis versprechen, wieder größere Authentizität und echten Kontakt sozusagen, da geht es tatsächlich nachweisbar nach oben.
Genau, und es geht auch bei einer anderen Sorte von, ich sag mal, kleinem Kreis Plattformen geht es sehr stark nach oben, nämlich solche Plattformen wie Twitch oder Patreon, aha, die ja praktisch Content auf Nachfrage, sage ich jetzt mal, mhm, im weitesten Sinne anbieten. Also da bezahle ich eben Creator oder kann die finanziell unterstützen, weil ich den Content, den sie machen, gut finde. Mhm. Und da sieht man, finde ich, sehr gut daran, dass die Leute durchaus auch Bock haben auf Content, auch meinetwegen auf Produktempfehlungen.
Ja.
Die wollen halt nicht so zugespammt werden und die wollen, wenn sie schon Produktempfehlungen haben, Produktempfehlungen bekommen, wollen sie ehrlicher. Mhm. Und das, finde ich, sieht man an Twitch. Twitch ist jetzt nicht unbedingt eine Produktempfehlungsplattform, ja, aber da kann ich ja eben auch meine Streamer finanziell unterstützen, wenn ich deren Content mag.
Genau. Ganz interessant fand ich, es gab so einen Vortrag von Jack Conti auf der South by Southwest, glaube ich. Jack Conti ist der Gründer von Patreon und Musiker nebenbei. Auch, er hat eine ganz, ganz lustige Funkband. Der hat seinen Vortrag The Death of the Follower genannt, mhm, weil er nämlich genau, witzigerweise, Patreon ist ja auch schon ein paar Jahre alt, mhm, aber der hat genau das vorhergesehen, dass die Social Media Plattformen immer weniger soziale, echte Beziehungen, mhm, bieten oder nur noch das Potenzial eigentlich für soziale Beziehungen, mhm, und hat dann eine Möglichkeit geboten, wie man mit viel kleineren Kreisen in, mhm, echteren Kontakt treten kann.
Ja. Und ich finde, da steckt auch ganz viel Potenzial drin, auch ganz viel, Marken sind natürlich immer daran interessiert, einen gewissen Umsatz zu machen. Mhm. An diesen kleinen, loyalen Kreisen. Es muss eben nicht immer die blanke, bleiche Reichweite sein, ja, die gesamte Masse, die ich anspreche, sondern ich kann auch in meinen kleinen, von der Anzahl her kleinen, aber sehr loyalen und emotional verbundenen Communities viel erreichen. Mhm. Auch wenn ich in Medien gehe, die jetzt nicht unbedingt wie Meta 2,5 Milliarden Menschen irgendwie als User haben, sondern kleinere Medien wie Podcasts, was wir jetzt hier machen, mhm, Newsletter, Buchclubs, selbst eine dusselige Studententüte, die Erstsemester bekommen, mhm, das kann ja auch ein Medium, ein Werbemedium sein, Da steckt ganz viel Potenzial drin, auch für Marken, wenn sie sich nicht unbedingt immer Reichweite als wichtigstes Erfolgskriterium für Kommunikation aufsetzen, sondern auch mal gucken, was ist denn rechts und links, vielleicht in kleineren Bereichen, in kleineren Communities, die aber hundertprozentig meinen Interest verfolgen, die loyal sind, sich vielleicht auch schon verbunden fühlen mit der Marke und da stärker reinzugehen und zu investieren.
Lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln. Also sozusagen, du sagst, Reichweite funktioniert nicht mehr so richtig. Und das lässt sich auch tatsächlich in Media-Reichweite nachweisen. Das heißt, es ist schwieriger oder teurer durchzudringen und eine große Reichweite zu erreichen, richtig?
Genau, also sie ist natürlich immer noch irgendwie günstig, aber diese krassen Wachstumsjahre, wo über digitale Medien eben Reichweite unfassbar günstig war, da sehen wir eben erste Anzeichen, dass das bald nicht mehr der Fall ist.
Okay. Was wären denn jetzt Strategien für Marken, um dagegen anzugehen, so, ne? Also was kann ich jetzt tun? Weil ich bin ja irgendwie Sklave dieser Kanäle, hat man das Gefühl immer, ne? Dass du sagst, okay, auf TikTok funktioniert es jetzt so, auf YouTube funktioniert es so, auf Instagram funktioniert es so. Und was sind die neuesten Trends und wie kann ich da irgendwie anknüpfen, um in diesem Viralitätsgame irgendwie mitzumachen? Auch das kann ja ein Ansatz sein, einfach so hardcore voll auf diese ganzen Viralitätstrends zu gehen. Aber was bleibt mir denn als Marke jetzt für eine, sagen wir mal, Strategie, um in diesem Game auch durchzudringen.
Also wenn man da auch dran glaubt und die Zeichen auch so sieht wie wir, dass die Reichweite in digitalen Medien bald vielleicht irgendwann einfach so ein Peak-Wachstum erreicht haben wird, dann ist eine der ersten Strategien, und die haben wir gerade auch schon erwähnt, mehr in die eigenen Communities zu investieren, mehr mit diesen Leuten zu machen, stärker mit denen zu interagieren. Es gibt unfassbar viele sehr erfolgreiche Membership-Programs, sei es über Adidas. H&M hat auch ein Membership-Programm, da sind die zwar auch sehr preisgetrieben, aber Adidas hat die verschiedenen Running-Apps beispielsweise. Patagonia hat ein tolles Membership-Programm. Also ich sehe stärker an, die Leute zu hängen, die eh schon sozusagen Kontakt mit der Marke haben, sich mit denen emotional verbunden fühlen, vielleicht auch in ihrem Freundeskreis über dieses Produkt oder über diese Marke positiv reden würden, stärker in die zu investieren.
Membership, das heißt, ich habe im Zweifel noch, ich habe irgendwelche Vorteile, es gibt irgendwie eine funktionale App, du sagst gerade Running Apps, also eine funktionale App, die dir hilft in deinem Alltag, also sozusagen noch mit deiner Zielgruppe Vorteile zu liefern, die jetzt über Content sozusagen hinausgehen.
Genau, das können Events sein, es kann auch so simpel sein, wie dass man eben einfach eine Plattform hat, den User eine Plattform bietet, wo sie zusammenkommen können und diverse Dinge organisieren können, etc. Einfach überlegen, was macht meine Community aus? Ich habe ja genug Daten über meine Community. Die hatten ja in irgendeiner Art und Weise schon mal mit einem Medium von mir oder mit einem Kommunikationsmittel Kontakt. Also ich müsste die ja irgendwie auch kennen. Was kann ich denen für Mehrwerte noch bieten über mein Produkt hinaus?
Und es ist ja auch interessant, dass es viele Produkte mittlerweile gibt, die an sich als Abo-Modell funktionieren, so, ne?
Auch das kann ein Mehrwert sein, total. Ja.
Also wenn man jetzt mal guckt, dass zum Beispiel Adobe, mit dem wir viel arbeiten, so mit dieser Suite, Photoshop, Lightroom, Premiere und so weiter, die haben ja vor einiger Zeit umgestellt von, du kaufst es einmal und jetzt ist es ein monatliches Abo sozusagen. Und es gibt ja, das ist ja so ein allgemeiner Trend quasi und das führt ja am Ende zu wahrscheinlich Loyalität so irgendwie, ne?
Ja, oder beziehungsweise die Leute, die das, die so ein Abo-Modell eingehen, die werden in einer gewissen Art schon loyal sein irgendwie, aber klar, das kann das noch steigern.
Oder zum Beispiel AG1, dieses Fitnesspulver da, wo immer in allen Podcasts mitgeworben wird und so. Das zahlst du auch monatlich und kriegst es zugeschickt. Ja. Oder HelloFresh oder so.
Genau.
Da fallen einem ganz viele Sachen ein, so von Patagonia auch, die haben ja so einen Reparaturservice. Es fallen einem ganz viele Produkte ein, die so bewusst auf langfristige Kundenbeziehungen gehen, wo du in irgendeiner Form eine monatliche Ansprache hast oder so, ne? Und hast dann quasi dadurch Loyalität geschaffen am Ende.
Genau. Und eben einen langfristigen Kontakt. Wie du sagtest. Und wenn es auch nur so was Banales ist, wie, dass ich halt eben nicht das Produkt jedes Mal neu kaufen muss, wenn es fertig ist, sondern das eben automatisch zugeschickt bekomme, das ist ja auch schon ein unfassbar praktischer Mehrwert. Also es muss nicht immer jedes Mal eine Running App sein, wie bei Adidas.
Ja, genau.
Aber da lässt sich super viel rausholen. Und ich finde, in unserer heutigen Marketingwelt, wo es eben primär um Reichweite geht, vernachlässigen wir total, was mit den 20% loyalen Kunden ist, die vielleicht nicht den größten Batzen meines Umsatzes ausmachen. Wir haben ja auch alle How Brands Grow gelesen. Wir wissen, dass wir, um maximalen Wachstum hervorzurufen oder um Umsatz zu generieren, auch in erster Linie die Light Buyers und die Non-Buyers ansprechen müssen. Aber wenn ich jetzt meine loyalen Kunden, die sogenannten Heavy Buyers, total vernachlässige, dann fehlt mir auch ein Teil meines Umsatzes.
Was gibt's noch für Möglichkeiten, diesem Reichweiten-Diktat irgendwie zu entgehen?
Ja, die zweite Möglichkeit, die ich sehe, und das ist natürlich für mich als Kreative total spannend, ist mehr stärker in den eigenen Markenkern zu investieren.
Was heißt das?
Erstmal einen haben, eine gute Positionierung zu haben, die unique ist, die einzigartig ist. Mhm. Und dann auch wirklich den Mut zu haben, sich von diesen ganzen Trends und gesellschaftlichen Veränderungen nicht ablenken zu lassen, sondern eben bei seinem Markenkern zu bleiben. Mhm. Wenn du jetzt draußen Leute fragst, was sind 5 richtig gute Anzeigen, die du in der letzten Zeit gesehen hast, oder 5 Kampagnen, an die du dich erinnerst, dann werden das hundertprozentig alles Kampagnen sein von Marken, wie zum Beispiel Apple oder Nike oder Samsung, die für sich eine unfassbar starke, unique, gute Positionierung haben und das konsequent durchziehen in ihrer Kommunikation.
Das heißt, so eine absolute Kompromisslosigkeit eigentlich.
Und auch eine Konsequenz. Also das fühlt sich überall, fühlt sich das gleich an. In Kontakt mit Nike, in Kontakt mit Adidas, selbst in Kontakt mit Ikea. Das müsste jetzt nicht nur um die Premium-Marke sein. Aber diese Marken haben einen gut verständlichen Markenkern, der ist auch nicht komplex, kompliziert, der lässt sich einfach als Normalo verstehen und der ist stringent durchgezogen.
Mhm. Bedeutet das, dass es überall gleich aussieht oder dass es sozusagen nur inhaltlich die gleiche Sprache spricht oder den gleichen Kern hat?
Inhaltlich die gleiche Sprache.
Mhm.
Ja.
Also. Wobei man jetzt wahrscheinlich, ich habe jetzt Apple, mir sind jetzt noch keine Apple-Werbungen auf TikTok präsent, ehrlich gesagt. Da wäre die Frage, ob sich Apple einlassen würde auf diese totale Low-Level-Ästhetik.
Ja, wahrscheinlich nicht und deswegen ziehen sie es durch. Ja. Und sie brauchen es auch nicht. Die verkaufen trotzdem ihre Produkte wie sonst was. Mhm. Aber selbst wenn du im Streaming-Service bei Apple unterwegs bist, du spürst, dass das nicht Netflix ist oder Amazon Prime. Du weißt, du spürst, dass es Apple ist.
Mhm.
Ich bin ein großer Fan von Apple. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht. Weil das ist ja nur ein Beispiel. Mit IKEA ist es ja das Gleiche. Genau, und als dritter großer und für mich wichtigster Punkt, sich von diesen ganzen Plattformen und auch von den Reichweitendiskussionen und oh Gott, wie viel habe ich jetzt mit meiner Kampagne an Impressions oder an Reichweite eingefahren, sich davon nicht ablenken zu lassen in einer Welt, in der vielleicht Reichweite nicht mehr so easy zu generieren ist oder vielleicht auch weniger wert ist und sich wieder auf das beruhen, wofür eigentlich Kommunikation mal gemacht wurde oder Reklame, nämlich für gute Botschaften.
Mhm.
Also dir bringt das nichts, wenn du Millionen Euros zahlst für eine richtig krass reichweitenstarke Marketingplatzierung, aber die Botschaft oder die Reklame, die du da machst, einfach scheiße ist. Gute Kommunikation machen, eine gute Idee, eine klare Botschaft, auch ein bisschen Mut, weg von diesen Vanilla-Botschaften. Ich finde, da hat man sehr viel gute Kommunikation während der EM jetzt gesehen.
Ja.
Bitte ein Witt beispielsweise, also Bitburger, hatte eine unfassbar starke Platzierung in diesen digitalen Banden, die ja auch irgendwie so viral gegangen sind, weil sich manchmal die Fußballer da irgendwie, die sind ja alle digital mittlerweile und die verschwinden irgendwie manchmal. Tolle Headlines, die Bit, also immer mit so einem Bitte gespielt haben und mit einem Fußballbegriff. Oder Volt hatte eine unfassbar starke Anzeige, ich glaube sogar auch im Hamburger Hauptbahnhof, wo sie so Lieferservice-Worte immer mit Fußballbegriffe zusammengepackt haben, können wir mal in die Shownotes machen.
Ja, das finden wir raus.
Gute Botschaft sticht immer Reichweite.
Wir haben es ja vorher schon angesprochen, dass eventuell die Leute sich andere Bereiche des Netzes suchen, um sich einfach auszutauschen. Das heißt, sie suchen sich irgendwie inhaltliche Nischen oder auch Nischenmedien sozusagen. Ist jetzt für Marken auch eine Option, meinetwegen sich einfach nach neuen Kanälen auch umzugucken und zu sagen irgendwie, ja, keine Ahnung, was geht denn jetzt auf Pinterest, keine Ahnung, ich weiß, auf Patreon und BeReal wird es wahrscheinlich eher schwierig sein, das für Marken zu erobern. Aber das wäre ja auch eine logische Schlussfolgerung eigentlich, wenn ich sage, auf den großen Plattformen ist es schwieriger, sozusagen diese Beziehungen tief zu machen, dann gucke ich einfach nach anderen Medienformen, oder?
Ja, total. Wir haben es vorhin schon mal so ganz grob umrissen, aber es gibt so viele Medien, die jetzt vielleicht eben nicht reichweitenstark sind, Podcasts eben beispielsweise, in bestimmte Fanforen reingehen, Newsletter beispielsweise, nicht jede Marke muss jetzt auch seine eigene App haben, Newsletter, Podcasts, Foren, Buchclubs, das sind alles Medien, die jetzt nicht unbedingt reichweitenstark sind, aber eben sehr interessierte und engaged, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, User haben, die gehen bewusst in dieses Medium rein. Das ist für die eben nicht so ein totes Wegscrollen wie auf TikTok, sondern ich höre bewusst einen Podcast. Wenn ich meine Newsletter aufmache, für die ich mich angemeldet habe, lese ich die bewusst durch. Und da kannst du halt eben auch reingehen, ne, wenn die Zielgruppe passt, und versuchen da deine Kommunikation zu machen. Und wir sehen ja auch an den Zahlen, dass die Conversion Rates von Podcasts beispielsweise, die von Meta bei weitem übertreffen.
Ja, ich meine, man muss immer gucken, was für Zahlen sind es, aber ich habe auch mehrfach jetzt schon die Belege dafür gesehen, dass Podcast-Werbung eigentlich die ist mit der besten Conversion quasi. Und das lässt sich auch so ein kleines bisschen vielleicht bauchgefühlmäßig belegen, was für Marken in den letzten Jahren hauptsächlich in Podcasts geworben haben und wie groß die dann in Deutschland auch geworden sind. Aber ich glaube, der Punkt, das Stichwort ist so ein bisschen Streuverlust, oder? Also du hast halt einfach da wesentlich weniger Streuverlust in diesen Dingern. Und wenn wir mal über Zielgruppen sprechen, wenn jetzt relativ viele Leute vielleicht Social Media passiv nutzen und vielleicht auch so ein bisschen abgeturnt sind davon, dann habe ich es ja auch einfach schwieriger zu erreichen. Was wären da Möglichkeiten, die anzusprechen, die zu erreichen?
Ja, also da lohnt es sich, finde ich, aus meiner Sicht immer auch mal zu gucken, gibt es vielleicht irgendwie Nischenzielgruppen, die jetzt auch da vielleicht vom Volumen her nicht meine Hauptzielgruppe irgendwie ausstechen können, die vielleicht ein bisschen kleiner sind von der gesamten Masse, aber die vielleicht A, das Geld haben, was mein Produkt kostet, und B, eben auch ein Interesse an meinem Produkt haben. Da hat in der Vergangenheit sowohl Hasbro mit Monopoly als auch Disney zwei sehr gute Kampagnen gehabt, die sich speziell an Senioren gewendet haben. Würde man jetzt ja auch nicht so denken, ne? Weil Monopoly irgendwie so das klassische Familien Mutter-Vater-Kind-Spiel irgendwie ist, und genauso auch bei Disney. Das sind beides Marken, die ihre Hauptzielgruppen Familien haben. Ja. Und die haben zwei sehr erfolgreiche Kampagnen geschaltet, die wir auch gerne in die Shownotes mal packen können, wo es halt einfach darum ging, Senioren dazu zu bringen, entweder sei es in einem Disney-Park, die kindlichen Erinnerungen nochmal auszuleben, oder halt eben, wie bei Monopoly, die Enkel auszubestechen, weil wir wissen alle, dass Omas die eigentlichen Kings von jedem Brettspiel sind.
Auf jeden Fall, ja.
Und das ist halt irgendwie so, ja, kleinere Zielgruppe, klar, aber eine, die unfassbar emotional verbunden ist, sowohl mit Brettspiel als auch eben mit Disney, in Erinnerungen an früher, an die Geschichten von damals irgendwie, und es lohnt sich total, da auch mal reinzugehen. Immer nicht die breite Masse anzusprechen, sondern zu gucken, wer ist denn rechts und links noch interessiert an meinem Angebot.
Ja, weil also das Gefühl auf Social Media ist schon so, dass du auf Social Media nur jung ansprechen kannst. Ja. Dass die Ansprache immer nur jung ist.
Ja.
Das soll gar nicht das irgendwie diskreditieren, aber die Zahlen sagen ja was anderes. Mhm. Also klar, TikTok ist schon eine jüngere Plattform, ohne Frage, aber Instagram ist ja keine junge Plattform mehr. Mhm. Und trotzdem ist die Werbung gefühlt größtenteils an junge Leute gerichtet, ne?
Total. Also die Masse der oder das Durchschnittsalter bei TikTok ist schon sehr jung, sage ich jetzt mal, ne?
Bei TikTok ja.
Von der Gesamtmasse. Aber auch da haben wir wieder diese Thematik der Nische.
Ja.
Wenn ich jetzt eine Kampagne eben auch da mit Zielgruppe Mitte 50 oder sowas, eine Kampagne zu den Wechseljahren beispielsweise, mal auf TikTok schalten würde, würde ich vielleicht eine vom Volumen her, von Anzahl der Usern geringere Zielgruppe erreichen. Aber die Leute, die da sind, die werden 100% sehr viel investierter und emotional verbundener sein mit meiner Kommunikation, weil sie halt eben raussticht und für diese Zielgruppe halt echte Mehrwerte liefert.
Ja.
Also ich sehe das auch in meinem Algorithmus. Ich bin jetzt Mitte 30 und ich kriege ich kriege ab und zu eben Assets ausgespielt von Creatoren, die sich halt auch fragen, wo sind denn die Creator Mitte 30 oder die Influencer Mitte 30?
Ja.
Und das ist schon, es lohnt sich schon, auch rechts und links immer mal zu gucken, wer ist denn da noch?
Das heißt, also vielleicht, um das nochmal so in Thesen klar zu machen, Loyalität ist auf jeden Fall ein Wert, der wichtiger werden wird.
Und den wir
oder?
Total unterschätzen. Und der vor allen Dingen wichtiger wird in einer Welt, wo wir wahrscheinlich bald irgendwann den Peak erreicht haben, was Reach angeht. Wir denken manchmal als Agentur oder als Marke auch, es reicht, wenn ich Dinge raussende und dann wird das schon von alleine gemocht und ja. Das finden die Leute ja von allein toll, weil mein Produkt ist ja super. Aber so ist es nicht so einfach. Also Kommunikation oder Sympathie ist viel komplexer, baut auf Werten auf. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wie wichtig ein Markenkern ist. Es baut auch darauf auf, dass ich nicht nur sende, sondern auch mal was zurückgebe, was bekomme. Aber solche Faktoren sind halt sehr soft, haben auch viel so mit, ich kann es nicht genau messen, ich kann den ROAS oder den ROI nicht genau von solchen Maßnahmen irgendwie beziffern. Deswegen vergessen wir sie häufig im Marketing, aber uns muss halt einfach klar sein, da ist ein Mensch, der das irgendwie alles toll finden soll und wie würde ich denn zwischenmenschlichen Menschen überzeugen?
Und das nächste war quasi auf Love-Medien setzen statt auf Reichweiten-Medien, ne? Also wenn die Medien nicht mehr geliebt, wenn die Medien nicht mehr geliebt werden und man da so ein schlechtes Gefühl hat und es ist so eine Art Nebenbei und Fernsehen geworden, dann setzen wir auf Medien, die die Leute lieben.
Genau, wie ja auch schon erwähnt, Podcast, Newsletter.
Genau.
Da gibt's eine Menge.
Ganz interessant ja auch, wie alle Arten von Clubs und Circles und so mittlerweile groß geworden sind. Ja. Ne? Ich habe neulich gelesen, dass Reese Witherspoon ein Millionenvermögen gemacht hat mit Buchclubs.
Dua Lipa genauso. Ich bin auch ein Dua Lipa. Das ist toll. Das ist großartig. Ich krieg einmal im Monat ein Newsletter mit guten Buchempfehlungen. Mhm. Ich weiß, was ich krieg. Mir ist schon bewusst, dass das Werbung ist. Und dass die auch 100% ihre Marge kriegt für die Bücher, die sie da vorschlägt. Aber bis jetzt habe ich 5 Bücher gelesen aus ihrem Buchclub. Die waren alle genial.
Ja, okay.
Und das meine ich halt eben, ne? Ja. Gut, 1 Million ist natürlich auch wieder eine Masse, aber das ist eine kleine Gruppe an Leuten, die das gleiche Interesse haben. Und die sind auch dankbar für Produktempfehlungen im weitesten Sinne. Ja. Aber es ist halt eben nicht die Masse, die sonst von Reichweitenmedien bekomme.
Ja, das ist interessant. Das ist so ein eigenes kleines, Universum geworden irgendwie, ne? Und hat aber eine ganz schöne Größenordnung.
Ja. Ja. Und von diesen kleinen Universen gibt es viele. Ja. Wir sehen sie nur manchmal nicht.
Ja. Also auch im Hobbybereich zum Beispiel, ne? Es gibt ja, meine Freundin malt und zeichnet. Und da gibt es unglaublich viele diese kleinen Circle-Beziehungen, so, ne? Dass du irgendwie, dass Illustratoren machen so ihre Kurse, aber haben dann auch natürlich Markenkooperationen mit Pinsel- und Farbenherstellern und so weiter. Ja. Und da gibt es so lauter so Soft-Commercial-Geschichten, so, ne? Also, dass die halt einfach, es steht nicht im Vordergrund, aber sie arbeiten natürlich mit Marken zusammen und da bilden sich diese kleinen bis mittelgroßen Kreise irgendwie, die halt einen unglaublichen Mehrwertbezug für die Leute haben. Genauso mit den Buchclubs der großen Leute. Bei Reese Witherspoon habe ich gehört, ist es so, dass die immer dann den Buchclub auch nutzt, um die Stoffe, die besonders gut funktionieren, da kauft sie die Rechte für die Filme und produziert dann die Filme daraus und macht damit ein Vermögen.
Ja, so. Total schlau. Ist und es ist eben kein Modell, was auf Reichweite aufgebaut ist, sondern auf im Prinzip Targeting, ganz spitzes Targeting und Loyalität.
Und dann haben wir noch als 4. Punkt gesagt, auf Teilzielgruppen setzen auch, statt sozusagen auf den Brei der Vanilla nennst du es immer, ne?
Nichts gegen Vanilleeis. Großer Fan, aber damit sind natürlich so diese weichgespülten, ich möchte jetzt nicht sagen per Woll gewaschenen, aber eben diese, diese 0815 Botschaften, die möglichst viele Leute ansprechen sollen, möglichst viele Werte abdecken sollen.
Stichwort, alle kennen alles schon und alle gucken das Gleiche sozusagen.
Genau.
Ich glaube, um das die ganze Sache noch abzurunden, lass uns doch nochmal über Reichweite als KPI sprechen, weil es ja doch noch so ist, dass alle immer dann doch gucken, wie viele Leute haben es jetzt gesehen, wie viele Leute haben es geklickt und so weiter. Dass Reichweite doch einfach noch ein sehr relevanter KPI für uns ist. Was kann man denn daran ändern oder machen oder wie würdest du es anders betrachten wollen gerne? Mhm.
Also Reichweite an sich per se ist jetzt auch gar nicht mal so super stark der Feind. Es ist halt nur dann problematisch, wenn Reichweite das einzige Erfolgskriterium für Kommunikation ist. Ja. Also zwischen ich habe was gesehen und ich kaufe was, liegt ja auch echt nochmal eine Strecke. Da liegt Zeit und da liegt auch viel, was in meinem Unterbewusstsein passieren muss, viel Argumentation. Ich schlage einfach immer meinen Kunden vor, dann eine gute Balance zu finden zwischen, jetzt mal auf Social Media bezogen, einem Mix aus, wir legen einen Fokus auf Impressions, auf Reichweite, auf neue Follower in der Hinsicht. Also ein guter Ausgleich zwischen Reichweite und Impression, aber eben auch ganz viel Community Building und Engagement. Also eben das, was du vorhin auch schon erwähnt hast. am Ende geht es immer darum, einen gewissen Share an Saves, Shares durch Reichweite zu bekommen. Dann ist es ein guter Content.
Und wir haben ja bei uns sogar eine neue Art von KPI-Messung eingeführt.
Genau. Das ist eine Art erweiterter Engagement Rate. Wir nennen es True Brand Engagement, mit dem wir eben auch diese Brand Love, auf das Ganze hinauslaufen soll. Also eine emotionale Verbindung, die ich spüre zu einer Marke, zu einem Produkt, mit der man das eben messen kann. Und es ist immer hilfreich, sich nicht nur ein KPI zu schnappen, Reichweite, weil ich sie halt irgendwie so lange so günstig produzieren konnte, sondern auch immer zu gucken, was brauche ich denn noch, um wirklich eine erfolgreiche Kommunikation zu haben. Und das ist dann eben meistens sowas wie Engagement.
Mhm. Wer dazu mehr wissen will, der kann auf den Link in die Shownotes klicken und kommt auf ein White Paper zum Thema True Brand Engagement. Dann kann sich das nochmal anschauen, oder?
Wir haben was vorbereitet, ja.
Das ist sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind gespannt, ob in Zukunft Marken auf BeReal, Patreon, auf Buchclubs in kleineren Kreisen stattfinden und ob die Menschen wieder in die Nische gehen und wieder mehr mit ihren Freunden sprechen und weniger vor dem neuen Fernsehen sozusagen sitzen und sind gespannt, wie Marken damit in Zukunft umgehen.
Mehr Nische.
Vielen Dank für das Gespräch auf jeden
Fall.
Danke
dir, schön hier zu sein.
Wir sprechen uns bestimmt mal wieder hier. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked, ihn kommentiert. Bei Spotify könnt ihr diese Glocke anmachen, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge da ist. Und ansonsten könnt ihr auch gerne die Seite karriere.territory.de besuchen. Da findet ihr nämlich alle Stellenausschreibungen von Territory und erfahrt alles über unser Unternehmen und die Arbeit hier und was ihr da so tun könnt. Da freuen wir uns über einen Besuch auf dieser Seite. Und ansonsten hören wir uns einfach in 2 Wochen wieder, wenn wir hier das nächste spannende Thema aus Agentur und Marketing besprechen. Bis dann, macht's gut und tschüss.